Ja, ich empfand es eigentlich wieder als ganz typisch, weil ich nämlich auch das Buch, das ja ihr Ausgangspunkt ist, diese Gespräche aus der DDR-Zeit, da ist eine Frau drin, eine andere,
Zwei, ne?
nee, zwei.
Nuria Quevedo und
Und die andere ist die Frau von einem Maler, deshalb ist sie drin.
Ursula Matthäus Neustädt,
Und
genau.
aber an für sich ist es auch wieder eine reine Männerversammlung.
Das hängt auch ein bisschen mit der Sammlung zusammen. Also wir versuchen jetzt
Und
auszubauen.
ich weiß nicht, geht es denn immer so weiter? Ja, dachte ich.
Also
Aber
das
sie machen
Programm
es
ist
ja
auf jeden Fall
anders.
weiblich, das ist das richtige Wort, nicht gestaltet, aber zum Beispiel die Filmeabende, da geht es um sie, um Gabriele Stöß, um Cornelia Schleim, um Tine Bahre, um die Unbeugsamen haben wir jetzt auch gezeigt. Genau, also da haben wir so mehr so eine
Kann
Setzung
ich
auf.
also beruhigt sein?
Genau, es ist, wir haben schon so einen Blick drauf und natürlich die Sammlung gibt ein bisschen vor, was wir zeigen können und leider ist das immer noch so ein Ungleichgewicht, aber wir arbeiten dran. Und ich habe dann auch extra für die Ausstellung zwei Gemälde ausgeliehen, die nicht in der Sammlung sind, von Nuria Quevedo und von Ursula Matthäus Neustädt, dass die Frauen, die dann doch in den Gesprächen teilgenommen haben, vertreten sind, obwohl sie nicht in der Sammlung sind. Das war mir
Ja,
auch wichtig,
ja.
dass die dann nicht untergehen.
Geradeaus, dann rechts abbiegen. Du hast das Ziel erreicht.
Hallo, mein Name ist Daniel Milz und ich bin Kurator der Ausstellung Im Dialog, Sammlung Hasso Plattner, Kunst aus der DDR. Diese zweite Präsentation der Sammlung Hasso Plattner setzt auf den Dialog als Herangehensweise an die Kunst der DDR. Impulsgebend war das Gemälde Porträt Henry Schumann, das 1968 von Arno Rink gemalt wurde. 8 Jahre nach Fertigstellung dieser Malerei, im Jahr 1976, veröffentlichte der abgebildete Kunsthistoriker Henry Schumann das Buch Ateliergespräche im Leipziger Verlag VEB E.A. Seemann. Für diesen Band führte Schumann Interviews mit 20 KünstlerInnen in der DDR mit der Intention, den Fokus auf die Stimme der Kunstschaffenden zu legen und somit eine persönliche Perspektive auf die damals aktuellen künstlerischen und soziopolitischen Fragestellungen zu gewinnen. Dabei kam Schumann ins Gespräch mit etablierten Persönlichkeiten wie Bernhard Heisig und Werner Tübke, sowie mit Kunstschaffenden mit unkonventionellen Bildungs- und Arbeitswegen wie etwa Peter Herrmann und Karl Friedrich Klaus. Diese ungewöhnliche Mischung signalisierte vielleicht eine Entspannung in der damaligen Kulturpolitik, die aber im selben Jahr 1976 durch eine Reihe kulturpolitischer Ereignisse grundsätzlich und nachhaltig beeinträchtigt wurde, zum Beispiel der Ausbürgerung des Lyrikers und Liedermachers Wolf Biermann. Als jemand, der 1989 in Leeds, Großbritannien, geboren und aufgewachsen ist, war es mir von Anfang des Projekts an klar, dass ich das direkte Gespräch mit den KünstlerInnen in der Sammlung Hasso Plattner suchen möchte, um ihre Perspektiven zu hören und mehr über die Werke und den Kontext ihrer Entstehung zu erfahren. Angeregt durch Henry Schumanns Gespräche, die vor genau 50 Jahren stattfanden, bin ich durch Ostdeutschland gefahren und habe mit KünstlerInnen in Erfurt, Dresden, Leipzig, Berlin und an diversen Orten in Brandenburg gesprochen. Diese neuen Ateliergespräche will ich nun mit Ihnen in dieser Podcast-Reihe teilen. Wir sind auf dem Kunsthof in Liezen bei Erika Stürmer-Alix für die nächste Folge von der Podcast-Reihe Ateliergespräche 2025. Ausgangspunkt sind die Ateliergespräche von Henry Schumann 1976. Ich hatte eigentlich nicht vorgehabt, darüber zu sprechen heute, aber ich sehe, dass das Buch hier schon auf dem Tisch ist. Das heißt, Sie hatten das Buch und Sie kannten das Buch schon.
Ich habe es damals gekauft, als es rauskam. Und meines Wissens gab es vorher kein solches Buch, wo ein Kunsttheoretiker Kunstmacher interviewt. Es war, glaube ich, das erste. Und ich war sehr interessiert, was meine Kollegen so sagen. Deshalb habe ich es mir gekauft, weil ich kannte ja von allen die Arbeiten. Ich konnte die Kollegen von Angesicht mehr oder weniger. Ja, und ich wollte sie noch besser kennenlernen, die Kollegen. Nicht nur die Bilder, sondern ich dachte, dann haben sie vielleicht auch, erzählen sie was Persönliches.
Es ist auch interessant, weil wie Sie behaupten, so wie ich das verstanden habe aus der Forschung, das ist tatsächlich das erste Mal, dass
die KünstlerInnen selbst direkt zu Wort kamen. Es gab dann andere Bücher, wo dann ein Ateliergespräch stattgefunden hat und dann irgendjemand hat es dann in der dritten Person wiedergegeben. Aber dieses direkt dialogische Format, wo dann die Wörter von dem Künstler selber kommen, das war das erste Mal.
Und ich fand es natürlich sehr, sehr schön, dass endlich mal die Künstler selber zu Wort kommen.
Ich fand es dann auch sehr schön, es gibt da so einen guten Einblick in diesen Kontext drumherum auch, weil diese Beschreibungen, die Heinrich Schumann immer macht, was hängt an der Wand, was lesen die gerade, was sieht man an dem Plattenspieler, dann hat man so direkt einen Einblick, was hat dann die KünstlerInnen zu der Zeit umgeben direkt in dem Atelier und dann im weiteren Sinne im Kunstkontext. Und 76, das ist quasi mittendrin bei Ihnen, könnte man fast sagen. Also Sie haben dann eigentlich schon 56 bis 58 angefangen zu studieren an der Fachhochschule für angewandte Kunst in Berlin-Schöneweide. Aber danach haben Sie dann gewechselt zu Berlin-Weißensee in die Malerei. Wie war der Weg dann quasi aus diesem ersten Studium in dann die Malerei?
Eigentlich wollte ich nach dem Abitur, wollte ich gleich Kunst in Weißensee studieren. Aber ich habe den Termin der Aufnahmeprüfung verpasst. Jedenfalls war dann aber die Aufnahmeprüfung bei der Fachschule noch möglich für mich. Und da dachte ich, na gut, ich kann ja erst mal da anfangen, wenn Sie mich nehmen. Und habe mich dort beworben und wurde auch genommen. Und als ich dann anfing nach den Ferien, da stellte ich fest, ich war in der ökonomischen Werbung gelandet. Also die Fachschule war ja sowieso Fachschule für den Werbebereich. Da wurden die großen Maler für die Filmplakate, also die wurden ja noch ganz groß 1:1 ausgemalt. Da wurden die Designer für Verpackung, für Schrift, für Werbemaler. Also alles, was mit Werbung und Gestaltung zu tun hatte, wurde da in Oberschöneweide ausgebildet. Und ich merkte, ich bin hier ganz falsch an dieser Fachschule. Und bewarb mich gleich wieder in Weißensee, also für die nächste Aufnahmeprüfung. Und da hat die Fachschule versäumt, also das war ihr Versäumnis, das haben sie auch eingesehen, das meine Bewerbung weiterzugeben. Und die hatten dann aber ein schlechtes Gewissen mir gegenüber und haben mir erlaubt, dass ich mein Studium in der ökonomischen Werbung nicht fortsetzen muss, sondern ich durfte dann in der Fachabteilung in Potsdam mitmachen, das ganze Jahr. Und die hatten ja nur Praktika, Schrift und Grundstudien und dies und das. Und wenn die ihr Fachspezifisches hatten, dann durfte ich raus und zeichnen. Und das war für mich wunderbar, weil ich so viel Zeit hatte für mich selbst. Ich habe da gezeichnet, Kunstbücher angeguckt. Oder eben den Unterricht da mitgemacht. Es war ein sehr schönes Jahr für mich. Da bin ich auch selbst sehr gut weitergekommen in meiner künstlerischen Arbeit. Und weil ich so gut weitergekommen bin, hat dann der zweite Versuch geklappt in Weißensee, wo ich mich wieder beworben habe. Und dann wurde ich angenommen. Und in Weißensee gab es ein Grundstudienjahr, so nach Bauhausmuster. Und da hatten wir auch Plastik und Textil. Und also man guckte in alle Abteilungen rein. Und die Lehrer sagten dann, warum ich mich für die Malerei bewerbe, ich sei doch plastisch begabt. Also ich soll doch in die Plastik gehen, empfahlen sie mir. Und in der Plastik war Drake, der Professor. Der hat aber nur mit Gips und Ton, also die klassische Plastik, gelehrt. Und ich wollte Farbe. Ich wollte unbedingt was mit Farbe machen. Und deshalb bin ich in die Malerei gegangen. Und da habe ich, was mir später sehr zugute kam, eben die ganze Kunst am Baupalette gelernt. Also Palette, die ganzen Handwerkssachen auch. Ne? Das, was man an der Wand alles so anstellen kann. Wir sind in die Werkstätten gegangen. Praktika machen, in Glaswerkstatt, Teppichwerkstatt, Sgraffito, Putztechniken, da war es alles, was man so lernen muss.
Vielleicht, um auf diese Beziehung zur Farbe zurückzukommen. Ich habe gelesen, dass Sie auch in diesen Jahren Ausstellungen besucht haben. vor allem auch in West-Berlin, wo Sie eine Ausstellung gesehen haben und Werke gesehen haben, die Sie inspiriert haben oder angeregt haben, mehr so Richtung Farbe zu arbeiten. Können Sie vielleicht ein paar Sätze dazu sagen?
Das war eine Ausstellung. Ich war ja schon in Berlin, bevor die Mauer gebaut wurde. Und wir Studenten hatten alle striktes Verbot, nach West-Berlin zu fahren. Aber ich habe mich daran überhaupt nicht gehalten. Ich war viel zu neugierig, um mich daran zu halten. Und da war mein großes Aha-Erlebnis die Ausstellung Triumph der Farbe. Die war in West-Berlin und zeigte die Fauves, die französischen. Und das hat mich so geprägt. Na, was heißt geprägt? Ich glaube, es geht allen Künstlern so. Die sehen dann etwas und sagen, das ist meins, das will ich. Das ist meine Sprache. Meine Sprache, muss man sagen, ja. Und der sozialistische Realismus war eben nicht meine Sprache. Und was dann auch später die Berliner Malerei, Malkultur mit all den ästhetischen Grautönen, war auch nicht meine Sprache. Und was die Dresdner so matschten, war auch nicht meine Sprache. Also eigentlich hatte ich von Anfang an eine ganz andere Vorstellung von guter Malerei, was gute Malerei sein muss.
Also Sie hatten auf der einen Seite diese Drang oder diese Liebe, sage ich in Anführungsstrichen, zur Farbe, aber dann parallel dazu auch noch diese Vorschrift, teils von der Hochschule, teils von der Gesellschaft, sozialistisch, realistisch zu malen. Also wie haben Sie dann in diesen ersten Jahren das kombinieren können oder war das für Sie kombinierbar?
Na, in der Hochschule habe ich gelernt. Ich habe es als 5 Jahre Lernzeit genommen und ich war glücklich, dass ich die Zeit hatte und nicht arbeiten gehen musste. Und ich sage so im Spaß, ich habe 300 Jahre europäische Kulturgeschichte nachgeholt. Also ich war schwer beschäftigt. Und diese Handwerksausbildung, also alles, was ich lernen konnte, es war für mich alles Lernen, wissen Sie? Und das Ausprobieren, das habe ich immer abends oder am Wochenende gemacht, zu Hause. Das habe ich doch nicht in der Schule gezeigt. Also ich wusste doch ganz genau, was das dann hervorruft. In der Schule war ich Handwerkerin und zu Hause habe ich die Kunst, die verschiedensten Stile zum Beispiel nachgemacht, ne, und mich versucht in diesem, in jenem.
Und dann nach dem Studium, wollte sie eigentlich in Berlin bleiben? Weil ich habe dann gelesen, dass sie dann auch quasi den Aufenthaltserlaubnis entzogen bekommen haben.
Ja, ich bekam die entzogen. Das hing zusammen mit Uwe Alex, mit dem ich dann nach dem Diplom verheiratet war. Und wir waren schon während des Studiums befreundet. Und er war in der Plastik. Und er war ein sehr theoretischer Mensch. Er hat viel über Kunst gelesen und auch gern geschrieben und so weiter. Und weil ja die Kunsttheorie so engbrüstig war, fand er, er müsse mal einen Verteidigungsartikel schreiben über Henry Moore, den er sehr gut fand. Ich fand den auch sehr gut. Dann hat er den geschrieben und hat den an die Wandtafel in der Hochschule gehängt, zur allgemeinen Diskussion. Und dann brach die allgemeine Diskussion los in der Form, dass natürlich die ideologische Hochschulleitung, also da gab es ja immer den Ideologielehrer, Entsetzen, das geht ja nun gar nicht. Und dann wurde er vorgeladen und dann sollte er zurücknehmen seinen Artikel, also Widerruf machen, wie im Mittelalter. Und dann hat er natürlich nicht, sondern hat im Gegenteil den FDJ-Sekretär, das Ganze wurde erstmal nur in der FDJ-Versammlung behandelt. Dann hat er den FDJ-Sekretär eingeladen und bei sich ins Atelier nach Hause, um ihn zu überzeugen. Auge in Auge bei Tee oder Bier, damit es ein bisschen gemütlicher ist. Und das endete so, dass die sich gehauen oder fast gehauen haben. Jedenfalls ist die Geschichte so, sie hätten sich gehauen. Ich weiß nicht, ob es wirklich ist. Und nun wurde er fristlos entlassen. Also wir waren ja beide kurz vor dem Diplom, wir waren derselbe Jahrgang und er wurde von der Schule geschmissen. Ging aber weiter jeden Tag hin und hat es einfach ignoriert. Dann bekam er Hausverbot, da ging er weiterhin. Dann kam die Polizei und hat ihn aus seinem Atelier also rausgeschmissen. Ihm wurde gekündigt. Es ging immer so ganz ordentlich, bürokratisch vor sich. Da wurde ihm gekündigt. Dann ist er zu mir gezogen und ging weiter zur Schule. Und dann wurden wir beide rausgeschmissen. Also ich hatte dann schon das Diplom zum Glück gemacht. Also es zog sich eine Weile hin, das Ganze. Und ich war fertig und punktgleich wurde mir eine Unterschrift, meine eigene Unterschrift, vor die Nase gehalten. Ich hatte nämlich bei Beginn des Studiums unterschrieben, dass ich Berlin verlasse, wenn ich das Diplom gemacht habe. Nämlich Berlin hatte damals große Wohnungsnot und wollte nicht, dass die Studenten alle da bleiben. Ist ja klar. Die Studenten wollten natürlich alle da bleiben. Meine ganzen Studienkollegen, die leben heute noch in Berlin. Hm. Aber
und Sie hatten auch zum Anfang des Studiums unterschrieben?
Ja, alle haben mir das unterschrieben. Bloß es wurde dann nicht mehr durchgeführt, weil dann auch die Bauerei anfing, weil so viele Leute auch abhauten, Wohnungen wurden frei. Es hat sich irgendwie da verschoben. Die Wohnungsnot war offenbar nicht mehr so sehr, so aktuell. Aber wir beide wurden nun an unsere Unterschrift erinnert und nun bitte macht mal, in einer Woche seid ihr weg.
Also das heißt, man konnte die Unterschriften dann selektiv wieder ausholen, je nachdem, wie die Leute sich benommen haben.
Ich habe daran gar nicht mehr gedacht und musste auch nicht. Wie gesagt, alle Kollegen blieben mir und wenn sie wollten. Es war gar nicht mehr Gesprächsgegenstand, auch an der Hochschule nicht. Aber wir wurden dann wirklich mit Polizeiüberwachung, nicht Überwachung, die haben einen Termin gestellt und entweder wir sacken euch mit Auto und fahren euch aus Berlin raus oder ihr macht das selber, nicht so. Dann sind wir natürlich selber los. Er hatte Wohnrecht bei seinen Eltern, die waren in Halle und ich hatte Wohnrecht bei meinen Eltern, so war das damals bei meinen Eltern in Woltersdorf. Ja, da saß ich nun. Und dann bin ich jeden Dienstag zum Wohnungsamt gegangen. Und leider waren ja die Wohnungsamtleute alle korrupt, ich würde sagen alle. Und da ich nichts anzubieten hatte, weder Westgeld noch Genex-Karten noch sonst was, hat sie natürlich für mich keine Wohnung gehabt. Dann habe ich mich darauf verlegt, auf psychologische Kriegsführung. Ich bin jeden Dienstag hingelaufen, jeden Dienstag und habe da gesessen, bis ich rankam und ich habe sie richtig gelöchert. Und dann bekam ich so eine halbe Ruine in Woltersdorf, wo niemand hin wollte. Und dann bekam ich zu der halben Ruine noch eine andere halbe Ruine, wo ich dann mein Atelier einrichten konnte. Und als ich von der Hochschule kam, wusste ich überhaupt nicht, wie es jetzt weitergeht. Das wurde uns auch nicht unterrichtet. Ich wusste gar nicht, dass ich mich natürlich beim Kreisrat des Kreises melden soll, Abteilung Kultur, und sagen, hier, ich bin eine Künstlerin und ich wohne jetzt da in Ihrem Umfeld und Sie sind für mich zuständig. Ja, jetzt brauchen Sie sicher einen Auftrag. Ja, natürlich brauche ich einen Auftrag. Was würden Sie denn am liebsten machen? Na, was ich am liebsten machen wollte zu der Zeit, das war im Oderbuch zeichnen. Das habe ich schon während des Studiums gerne gemacht und viel. Und dann habe ich ihnen angeboten, ich zeichne und dann mache ich ihnen eine Aquarellreihe und dann so. Und daraus machen wir jetzt einen Vertrag. Haben sie gemacht. Und das war dann mein erster Vertrag. Die Verträge waren immer so, bei Vertragsabschluss gab es eine Rate. Und dann, wenn ich die Entwürfe liefere, zweite und bei Fertigstellung die dritte. Mit diesen, dass man nur politische Aufträge bekam und ausführen musste, das stimmt einfach nicht. Ich wurde sehr oft gefragt, was ich denn machen möchte. Anders allerdings bei den baubezogenen Sachen, da gab es ja Parameter von der Architektur her, nicht? Und von der Gebäudenutzung. Aber wenn es um die Themen ging, auch da habe ich das vorgeschlagen. Ich habe allerdings auch ganz bewusst keine politischen Themen gemacht. Also außer eine Mappe zum Bauernkrieg habe ich mal gemacht, ein Plakat für Chile. Das war mir Herzensangelegenheit. Bauernkrieg war auch mein Thema, das wollte ich von mir aus. Dann, was habe ich noch politische Themen? Grafikmappe zu Pablo Neruda mit Nuria Quevedo zusammen haben wir die gemacht. Aber ansonsten habe ich mir sehr viel Grafik zur Literatur, aber da habe ich mir immer die Autoren ausgesucht. Und bei den Kunst am Bau, da habe ich nie offizielle Bauten mich beworben, dafür zu arbeiten, weil dann waren die Themen politisch. Das ging gar nicht anders. Repräsentation eben. Ne?
Also was mich interessiert hat, ist, diese ersten Einflüsse sind dann eben über die Akademie, über die Hochschule und dann über diese Ausstellung in Berlin. Aber Sie sind auch gereist. Also Sie sind sozialistische Ausland zum einen. Ne? Und dann habe ich gesehen, Sie sind dann auch so ein bisschen später, 1979, dann nach Paris gereist als Studienreise. Wie ist das dazu gekommen, diese Reisen? Also erstmal nach Bulgarien zum einen, ne? Und dann später sogar nach Paris ins nicht sozialistische Ausland.
Ich bin sehr viel gereist. Es gab erstens die Studienreisen in die Ostblockländer vom Künstlerverband aus. Die hat der Künstlerverband organisiert und auch bezahlt. Und auf diese Weise war ich in der Sowjetunion. Dann war ich sehr oft in Ungarn in den 60er Jahren. Das war auch privat, aber als Studienreise für mich. Das habe ich immer mit einer Kollegin gemacht, weil da wollte ich malen lernen. Da ist das Licht anders, die Farben sind anders. Ich wollte mit Farbe umgehen lernen. Das habe ich im Studium leider nicht gelernt. Aber da, ja. Also deshalb war ich oft in Ungarn. Dann bin ich oft in die Hauptstädte gefahren, also Prag und Budapest, weil ich dort in die Museen, da waren immer besondere Ausstellungen. Und da gab es in den Buchhandlungen westeuropäische Kunstbücher. Ja. Da habe ich immer Kunstbücher gekauft. Und als dann Willi Sitte Verbandspräsident wurde, hat er mit Honecker ausgehandelt. Weiß der Himmel, wie der das gemacht hat. Es hat ja Devisen gekostet. Aber er hat ausgehandelt, dass die bildenden Künstler nun endlich auch in westeuropäische Museen fahren dürfen, um sich zu bilden.
Und wie war es für Sie dann, in Paris anzukommen? Wie haben Sie dann die Kunst dort wahrgenommen? Was haben Sie gesehen und besucht?
Als erstes hat mich beeindruckt die Stadt selbst natürlich. Und zwar, weil sie eine so intakte Stadt war. Also Berlin war doch, man sah doch überall immer den Krieg. Egal ob in Woltersdorf oder hier im Oderbruch oder in Berlin. Überall waren Gebäude mit Einschüssen oder Gebäude, die fehlten. Oder, ne? Ich bin damit groß geworden. Und das war eine intakte Stadt mit einem optischen Angebot, schon allein in den Straßen. Ich habe ja Farbfilm fotografiert und die hat es mir dann hinterher daraus gemacht. Ich habe die in den Straßen immerzu, die Geschäfte, wie die Eingänge der Geschäfte farbig waren und dann die Schriften der Werbung und selbst das Verfallene war schön. Alles war so schön. Ich brauchte gar nicht in ein Museum zu gehen, also allein die Stadtkultur empfand ich als sehr schön, überwältigend schön, ja. Na, und dann war natürlich mein Hauptziel das Pompidou, das ja da noch gar nicht lange stand. Und ich hatte darüber gelesen natürlich, der Louvre oder sowas hat mich gar nicht interessiert. Ich bin aber da durchgegangen schon. Aber ich wollte ja natürlich meine großen Vorbilder im Original endlich sehen. Und da konnte ich ja vieles, vieles sehen. Und ehe ich losfuhr, da habe ich mir gesagt, das kann passieren, wenn ich jetzt die Originale sehe, dass ich mir sage, ich höre auf. Was ich mache, ist so schlecht. Das ist viel zu schlecht. Aber zu meinem Glück ist das Gegenteil passiert. Ich habe die Originale gesehen und gesehen, dass sie mit Pinsel und Farbe sind. Weil ich habe vorher ja alle nur so im Hochglanz gesehen. Ne? Und das ist was völlig anderes. Ich habe da auch begriffen, dass man Malerei überhaupt nicht als Reproduktion begreifen kann. Man muss es sehen. Aber was für mich ein richtiger Schock war, im Pompidou von oben runter zu gucken auf diesen Verkaufskiosk mit den Postkarten, mit den Plakaten, mit den endlosen Büchern, Kunstbüchern und alles schöner, eins schöner gestaltet als das andere. Da sind mir echt die Tränen gekommen. Weil ich weiß auch nicht warum, weil mir plötzlich klar war, wie arm wir sind in der DDR. Ja, so war das. Und Paris, da hatte ich konnte ja sowieso nur fahren. Wir haben kein Geld, keine Devisen bekommen. Und ich hatte auch keine Verwandten dort. Aber meine Freundin, meine Lebenspartnerin, die hatte eine Freundin in West-Berlin, eine langjährige. Und die hatte Freunde in Paris. Und bei denen konnte ich wohnen.
Also man hat wirklich dann nur die Genehmigung bzw. die Fahrt bekommen, und den Rest musste man irgendwie improvisieren.
Ja, den Rest muss ich selber das Geld besorgen. Also durch Verwandte, durch Bekannte, durch Freunde. Und ich wohnte dann bei diesen Freunden, auch junge Leute, Deutsche, die schon lange in Paris waren. Die waren nicht wohlhabend. Ich hatte eine Kammer mit schrägem Dach, da lag nur eine Matratze, weiter nichts. Naja, ich habe gelebt von Kaffee, Krebs und abends, wenn es dunkel wurde, ging ich in meine Kammer und habe aus den ganzen gesammelten Zeitungseintrittskarten, zeitungsartigen Werbezeug, was ja auch für mich alles völlig neu war, habe ich Collagen gemacht. Mhm. Und ich habe daran gemerkt, wie dieses konzentrierte Sehen von guter Kunst auch mein Niveau erstaunlich gehoben hat. Und das macht schon was aus.
Aber das heißt, Sie waren dann in Paris und dann kommen wir dann in die 80er im Prinzip. Und da haben Sie dann auch angefangen, mit dem Kunst am Bau wirklich Aufträge durchzuführen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, vor Paris 75 war ich zu einem Plenär, es war eine persönliche Studienreise. Ich hatte ein Moped und noch kein Auto. Und mit dem Moped bin ich nach Mecklenburg gefahren. Und ich wollte in Mecklenburg Landschaft malen. Das habe ich auch gemacht. Ich hatte so ein Malkombein, haben wir immer gesagt, womit man sich draußen aufstellt. Und ich wohnte da in einer LPG. Und die LPG hatte einen Tischler. Und in der Tischlerwerkstatt lag ein großer Haufen von Abfallholz. Und da war ich so begeistert. Ich habe sofort mir Holzstücke gesammelt und angefangen, die zusammenzusetzen. Dann habe ich die Holzstücke zusammengesetzt, dann habe ich sie bemalt, dann habe ich mir Material mitgenommen, so viel ich konnte, habe es zu Hause weitergemacht. Damit habe ich angefangen, farbige Plastiken zu machen, was ich eigentlich immer wollte. Der andere Strang war, ein Kollege in Frankfurt bat mich, der hatte den Auftrag, bei dem neu gebauten Oderturm eine Kunst am Bau zu machen, und er hatte sich überlegt, er nimmt als Grundmaterial Styroporplatten und ich sollte ihm bei der Ausführung helfen, habe ich auch gemacht. Dadurch kam ich mit dem Material in Berührung, Styropor, und dann nahm ich die Reste mit nach Hause und habe aus den Resten geschnitzt, Plastik, und dann hatte ich jetzt mein Material gefunden und habe daraus Plastik geschnitzt, die ich auch beschichtet und bemalt habe. Und ein Bildhauerkollege, der in Frankfurt in so einer Planungsgruppe war, mit Architekten, Planungsgruppe hieß das, an den Plänen von Neubaugebieten. Und dann hatte ich den ersten Auftrag. Na, das war ein Ding. Ich musste plötzlich berechnen, Statik und so eine Sachen. Und dann haben wir die erste Plastik hingekriegt. Die steht heute noch in Frankfurt.
Und wie ist dann die Beziehung dann zu Ihrer Malerei gewesen in dieser Zeit? Haben Sie noch gemalt auf private Basis oder kam das dann irgendwie doch? Haben Sie nur an den Aufträgen gearbeitet oder gab es eine gewisse Aufteilung von Ihren Gedanken?
Naja, die Malerei, ich weiß nicht, das war den Auftraggebern, den Geldgebern, muss ich ja sagen, zu westlich oder zu bunt oder solche Formen mochten die eben nicht. Die mochten mehr, wenn man Figuren macht, eben doch ein bisschen mehr Realismus. Ne? Hm. Und meine Auffassung war so, ich wollte unbedingt Zeichen für Figur finden und nicht naturalistisch. Gut, ich habe gemerkt, ja, ich habe die Malerei auch dann manchmal so eingereicht zu Ausstellungen Dresden und so, ne? Zentralausstellung, haben sie eben nicht genommen. Und dann habe ich eben für mich gemalt. Ich habe ja viel Platz. In Woltersdorf hatte ich auch Platz dann, die Bilder alle zu stapeln. Und hier, also eigentlich seit 83 bin ich ja hier gewesen. Zu Anfang habe ich sicherlich nicht viel gemalt. Da haben wir viel gebaut und gemacht und Gruppen und so weiter. Geht mal los? Mhm. Also, zuerst gehen wir auf den Boden, weil das ist im Moment mein Atelier. Diesen Teil, den habe ich jetzt im Winter auskleiden lassen und habe jetzt endlich ein ordentliches Archiv.
Ah, schön.
Deshalb, hier stehen also die Stehen und Liegen. Da bin ich am Einrichten. Das ist hier mein Archiv. Da ist noch ein Bodenzimmer, da ist mein literarisches Archiv. Jetzt habe ich hier meine Ordnung, da bin ich sehr froh. Und hier nebenan, das war schon und das ist jetzt immer noch mein Atelier.
Ah, mit schönem Licht.
Ja, hier ist so, ich setze mich mal hin. Hier ist so, das ist ein angefangenes Bild. Ich war vorige Woche 10 Tage in Wiebersdorf. Mit einer Gruppe von sehr jungen Künstlerinnen. Mhm. Und das war für mich natürlich sehr interessant, weil ich hier draußen keine Begegnung mit sehr jungen Leuten habe. Meine Freunde sind so alt wie ich. Und dann kenne ich noch eine ganze Menge von denen, was meine Kinder wären, aber was meine Enkel wären, kenne ich keine mehr. Mhm. Und mit denen habe ich zusammen gemalt. Und das war sehr schön, sehr interessant. Und das ist unfertig geblieben. Das mache ich jetzt fertig. Ich male ja mal ungegenständlich. Und das Interessante für mich war, die Kollegin, die malt ganz gegenständlich wie Tübke.
Ach so, so altmeisterlich,
ja,
detailgetreu.
Ganz altmeisterlich. Trotzdem hat es geklappt. Wir haben zusammen 2 sehr schöne Bilder fertig gekriegt. Ja, und jetzt fängt der Sommer an und dann habe ich gedacht, ich richte mich jetzt wieder hier ein. Im Winter hatte ich unten ein Zimmer als Winteratelier. Und für die plastischen Arbeiten, da habe ich ja draußen den Glaspalast, wie ich immer so sage.
Also hier wird gemalt und dann draußen im Glaspalast wird dann Skulptur gemacht?
Und auch gemalt. Jetzt ist hier das beste Licht. Die Sonne geht dann so rum. Ich mag das auch, wenn die dort reinscheint. Also ich überlege immer, ob ich das hier auch ausbauen lassen soll. Aber eigentlich gefällt mir der Rohzustand, wie er ist.
Und ist es denn so, dass das Licht auch Ihre Arbeitsweise prägt, dass Sie dann hier so zu den Morgenstunden oder zur Mittagszeit malen und dass, wenn dann das Licht weg ist, Sie woanders hingehen? Oder?
Ich kann es mir aussuchen. Ja. Wenn die Sonne ganz rum ist, gehe ich in den Glaspalast, dann habe ich da das beste Licht. Gehen wir weiter?
Ja. Das heißt, hier vorne, wo wir reingegangen sind, ist dann das Maleratelier auf dem Dachboden. Wir sind jetzt hier im Garten. Und dann seitlich nebenan ist dann das sogenannte Glaspalast.
Nee, da gehen wir jetzt hin.
Da gehen wir hin, gut.
Das ist im Wohnhaus ist Wohnen. Und auf dem Boden ist mein Archiv und mein Atelier. Das war der Kuhstall. Und dort ist ein kleiner Raum, da sagen wir immer Gruppenraum. Das war, wenn die Gruppen hier gearbeitet und sich getroffen haben, war ja nicht immer gutes Wetter. Bei gutem Wetter haben sie alle im Hof gesessen, aber bei schlechten da drin. Und hier der große Teil des Kuhstalls, das ist, habe ich als Galerie eingerichtet. Vorne ist die Bühne, da haben wir dann immer Theater gemacht, wenn die Leute Lust hatten. Und hier hinten, das war so eine Garage, wo das schwarze Tor ist, für Wagen und Geräte, landwirtschaftliche Geräte. Und das stand lange, das habe ich lange nicht genutzt. Es hatte kein Dach. Und dann habe ich es dann doch genutzt, aber nur zur Hälfte mit einem Dach versehen lassen, weil ich dann da drin die großen Plastiken laminiert habe, beziehungsweise im Hof. Da schien die Sonne so schön rein. Und ich brauchte ja die Sonne. Ja, naja, Sie kennen es ja schon. Hier ist noch so winterliche Unordnung, also. Und hier ist mein Glasatelier. Und hier ist es schon so schön warm jetzt. Also eigentlich ja. Sollte ich hierher ziehen. Kann ich ja auch. Ich habe die Wahl. Großartig, ne?
Sehr schönes Licht.
Ja. Ja, das ist eins der ersten, was ich hier in Nietzsche gemalt habe. Das ist ein Anfangsbild und das auch.
Genau, wir haben schon Lietzen angesprochen und von hier gesprochen, wo wir gerade sitzen. Und ich habe jetzt hier so ein Bild aufgeschlagen vor uns, Jahresanfang aus dem Jahr 1982.
Ja, das ist Ankunft in Lietzen.
Teil der Sammlung Hasso-Plattner jetzt. Und ich wollte mit diesem Gemälde quasi ein bisschen über die Geschichte von diesem Kunsthof hier sprechen und wie Sie dann quasi den Hof gefunden haben und wie Sie das aufgebaut haben über die Jahre. Also was wir dann auf dem Gemälde sehen, ist in abstrahierter Form so ein Gebäude links unten, so ein Mensch vielleicht am Rande hier, der halb drin, halb draußen ist.
Ja, ich habe irgendwie, im Nachhinein merke ich immer, ich habe durchaus sehr symbolisch gemalt. Also sehr simpel, sehr simpel. Hier ist die Hügellandschaft, hier ist das Haus, hier bin ich, mich zieht's dahin. Hier ist die ungewisse Zukunft. Hier ist der Vogel, jetzt geht's an, los, die Freiheit, nicht? Der Anfang. Anfang ist immer was Schönes. Und das hier, das ist dieser Anfang, der ein bisschen vermiest war durch die Stasi, weil ich sollte es ja erst nicht kaufen. Der Bürgermeister, der war sehr fröhlich, dass ich daherkomme und der Gemeinde diese Ruine abkaufen will. Sonst hätten die es nämlich einbaggern müssen. Und das kostet ja auch Geld. Ich war schon bei der Sicherheit gemeldet als unzuverlässiges Person. Und zwar von der Hochschule. Die haben mich schon als solche weitergegeben.
Also das heißt, das hat sich von den späten 60er bis in die frühen 80er begleitet,
ja, ja.
Dann?
Ja, an der Hochschule war ich ja auch eigentlich sehr indifferent für die Ideologen, glaube ich. Ich habe nicht auf Widerstand gemacht, ich habe nicht Treueerklärungen unterschrieben, ich habe mich zurückgehalten. Sozusagen, ich habe versucht, nicht aufzufallen. Was ihm auch gut gelungen ist. Aber doch nicht gut durch diese Geschichte mit Uwe, sonst wäre ich ja nicht rausgeschmissen worden. Ich habe ja auch den Hof gesucht, weil ich die Arbeitsräume brauchte. Ich bekam den Auftrag, 5 große Plastiken gleichzeitig zu machen für das Neubaugebiet in Frankfurt-Oder. Der Vertrag lag fest unterschrieben, war klar. So. Und ich brauchte Arbeitsräume und deshalb hier das mit den Stellen und so weiter. Und dann bin ich zum Künstlerverband Frankfurt und dann bin ich zum Rat des Bezirks und zur Parteileitung und habe gesagt, so und so. Und ich brauche die Arbeitsräume, ich habe den Vertrag und jetzt will man mir das wieder alles zurückziehen, das geht nicht, dann kann ich ja den Vertrag nicht ausführen. Und in der DDR gab es nicht nur die Pflicht zur Arbeit, sondern auch das Recht auf Arbeit. Mhm. Und das hatten sogar die Künstler. Und das ging natürlich nicht, dass die Künstlerin, die jetzt einen Auftrag ausführen will, das nicht kann, weil irgendeine andere Institution da mal querschießt. Und da haben sie dann dem Stasi-Menschen da gesagt, nee, so geht das nicht. Und dem ist wahrscheinlich eingefallen, ach, wenn der Hofsitz, hat er mal vielleicht auf die Landkarte geguckt und gesehen, das ist ja nur ein Weg, das kann man doch fantastisch überwachen. Also,
Das ist insofern praktisch, dass sie aus dem Sichtfeld von der Großstadt sind, aber dann trotzdem auf einem Ort, wo man sie...
Wo ich gut zu überwachen bin, genau, na klar. Ja. Ich meine, die standen ja auch manchmal da hinten in dem Nebenweg, wenn hier was los war. Und außerdem hatten sie immer ihre Zuträger in den Gruppen, das wussten wir auch.
Aber die haben es dann so offensichtlich gemacht, dass sie sehen konnten, dass da jemand steht und beobachtet.
Ja, einmal, zweimal war das so. Bloß wir hatten so ein gutes Gewissen, dass wir uns dadurch keine Angst machen ließen. Hm. Wir haben ja nichts gemacht, was verboten wäre.
Aber es hat dann Ihre Auftragslage für Kunst am Bau nicht beeinflusst, aus Ihrer Perspektive. Sie konnten dann gut arbeiten.
Das ist das Merkwürdige. Irgendwann hatte ich dann, das war dann 88, da musste ich so viel, das war ja mein Fehler, ich habe zu viel angenommen an Aufträgen, aber es war alles so interessant und es war, ich wollte es schaffen, aber ich hatte dann so viel Arbeit. Dann kam mir plötzlich der Gedanke, ob ich das jetzt mit Absicht machen, damit ich überhaupt keine Luft mehr kriege, zum Beispiel nach Berlin zu fahren oder irgendwelche subversive Gruppen zu besuchen. Naja.
Aber das heißt, Sie haben hier Ihre Aufträge realisiert, aber es war nicht nur quasi so eine Privatstudio-Situation, sondern Sie haben auch andersweitig dann Leute hierher eingeladen. Es ist zu einem Ort geworden, wo man Kunst gemacht hat, im Prinzip gemeinsam. Ne?
Ja. Ich habe ja den Laienzirkel vom Kulturhaus Rüdersdorf seit 69, glaube ich, geleitet. Jede Woche, Dienstag, haben wir uns getroffen und im Sommer haben wir immer Malwochen im Oderbruch gemacht. Also Jahrzehnte. Und das waren meist junge Leute da von der Oberschule. Die fanden auch meine Art zu unterrichten gut. Also ich habe nicht unterrichtet, dass sie jetzt perfekt Naturstudium machen, sondern mein Prinzip, dass Form und Farbe die Persönlichkeit ausdrücken. Und dass man dadurch auch zu sich selber findet und eine Chance hat, ein unabhängiger Mensch zu werden und selber zu denken auch letzten Endes. Darum geht's ja. Ja, und das war in der DDR ja nicht so ein selbstverständliches Lehrprogramm. Und da, glaube ich, fanden die schon das gut, dass da mal was anderes in ihre Köpfe kommt.
Also das heißt, es war hier so eine rege Gemeinschaft, die dann nicht nur die klassischen Gattungen bedient hat, sondern auch auf ihre eigene Art und Weise so interdisziplinär.
Ja, ich war zum großen Teil gar nicht Lehrerin. Ich war dann nur, was soll ich mal sagen, Quartieranbieterin. Weil man kam dann auch mit Zelt, nicht? Im Sommer geht das ja gut. Und wir haben dann im kleinen Stall immer schon von Anfang an in den einen Stall eine Küche mit Essraum ausgebaut, wo die Gruppen dann kochen und essen, sitzen konnten, dass sie vom Haus unabhängig sind. Die Gruppen konnten voll alles außen. Und das in den zweiten kleinen Stall, das war dann Klo und Dusche und so,
Wenn Sie es brauchen, hatten Sie Ihre Ruhe hier. Also Sie konnten es dann getrennt vom Rest gestalten.
Ich habe mal nachgelesen hier in dem Kalender von 87. Da habe ich mit, also ich weiß nicht, wie ich das alles geschafft habe. Unglaublich. Da war Sommerwerkstatt hier. Da hatte ich sogar Küchendienst. Und dann habe ich außerdem meine Plastik weitergemacht, einkaufen gefahren. Dann bin ich nach Berlin gefahren zu einer Veranstaltung. Dann war ich abends wieder hier. Dann hatten wir hier Theater und dann, oh, alles so hintereinander weg.
Nach der Wende, wir haben dann schon besprochen, Sie hatten sich dann im Bereich Kunst am Bau etabliert. Wie war das denn nach der Wende? Wird es ein neues System, Änderungen in allen Teilen der Gesellschaft? Wie konnten Sie sich dann quasi nach der Wende weiter finanzieren oder weiter arbeiten?
Ja, das war sehr schwierig, weil ja meine Auftraggeber alle plötzlich weg waren. Ne? Und ich dachte, jetzt bin ich abhängig vom Kunstmarkt. Und da ich mich vorher darum gar nicht nie gekümmert habe, sah das schlecht für mich aus. Und meine Freundin wurde auch sofort entlassen. Die hat bei der Evangelischen Verlagsanstalt gearbeitet. Also saß auch auf der Straße. Und dann hatten wir noch zwei, also es waren mehrere. Und zwei Freundinnen aus unserer Gruppe, die sagten dann, mach doch hier ein Projekt für die Frauen auf dem Land, die jetzt alle arbeitslos werden. Hm. Und das war die Idee. Da haben wir uns dann ein Arbeitsprogramm gemacht. Was können wir ihnen anbieten? Eigentlich dasselbe System, wie wir hier überhaupt immer gearbeitet haben. Die Kunst als Mittel zur Selbstfindung. Das haben wir da denen auch angeboten, aber mit vereinfachten Mitteln, also Grundlagen, Farben. Erstmal, dass sie hier zusammentreffen. Frauen, denen es gleich geht. Sie können sich austauschen, wie beschissen ihre Lage ist und so weiter. Dann können sie sich ausprobieren mit Farben und Formen. Dann können sie sich ausprobieren. Es gab keine gleichartige Gruppe in ganz Brandenburg. Also wir waren die erste. Es war 91. Ja, da haben sie uns Fördergeld gegeben und wir vier bekamen so befristete Einstellung als ABM-Kräfte war das. Und dadurch hatte ich dann wieder mein Geld verdient. Und diese Kurse haben wir gemacht bis 95. Und dann haben wir aufgehört, weil ich wieder mich bewerben wollte für Kunst am Bau. Weil es gab dann wieder Baugeschehen in Brandenburg. Ach, und Reisen natürlich. Wir wollten doch endlich auch das Reisen nachholen. Ich wollte endlich die Wüste sehen, also nach Marokko. Dann wollte ich endlich Griechenland sehen, also Griechenland. Dann war eine Freundin nach New York ausgewandert. Die hat uns nach New York eingeladen. Also das war die neue Zeit, die wir natürlich dann auch ausgenutzt haben. Aber was ich dachte, diese ganzen Gruppengeschichten hier, abgesehen von dem Kreativ-Leben-Lernen, also dieses Projekt, was extra war, kommt keiner mehr. Weil die Welt ist offen und man braucht solchen Ort nicht mehr. Es war überhaupt nicht so. Zuerst kamen die ganzen West-Berliner, die wollten Brandenburg entdecken. Dann haben sie gemerkt, hier ist so ein schöner Platz. Die Musikerin, hier kann man so schön Krach machen. Dann hatten wir hier ganz viele Musikerinnen, die haben dann hier sich getroffen, Trainingseinheiten gemacht. Und das war ja auch gut so. Ich fand es immer schön, wenn der Hof so genutzt wird. Dazu ist er ja da.
Also der Hof blieb nach wie vor so ein Hub quasi für Kultur.
Und daneben habe ich aber immer Kunst gemacht. Also ich habe immer dafür gesorgt, dass der Hof funktioniert. Ich habe es auch immer bezahlt. Zur DDR-Zeit war ich die Einzige, die Geld hatte. Die anderen, die haben immer nur ihr 20 Mark Essengeld in den Topf gelegt. Ja, aber es hat gut funktioniert.
Und wie war es mit Ihrer Malerei nach 89 oder nach 90? Weil Sie haben gesagt, zu DDR-Zeiten haben Sie Malereien eingereicht für Ausstellungsprojekte, die wurden dann oft abgelehnt. Haben Sie gemerkt, es gibt so eine Änderung in der Wahrnehmung von Ihrer Malerei nach der Wende?
Ja, natürlich sehr. Erstmal hat hier unser Museum, das Brandenburgische Museum für junge Kunst, hieß es damals noch, angekauft. Eine ganze Menge Zeichnungen, Malereien aus verschiedensten Jahren, was sie wahrscheinlich vorher nicht durften. Das war für mich ganz wichtig, weil ich vorher immer dachte, ich bin zu schlecht, deshalb kauft mich kein Museum an. Und dann hatte ich viele, viele Anforderungen für Einladungen zur Ausstellung, viel mehr als vorher. Also die Ankäufe, auch der Malerei begann plötzlich.
Also Sie haben schon so nachträglich eine gewisse Anerkennung erlebt.
Ja, ja. Ja, ganz toll für mich war, dass ich von Brandenburg, vom Kulturministerium, ein Ehrenstipendium in Villa Massimo bekommen habe.
Ah, schön.
Ja, das war schön.
Und in dieser Podcast-Reihe versuche ich auch immer, Ihre Arbeit auch in der Gegenwart zu verankern, weil Sie sind ja noch hier, Sie arbeiten noch. Woran arbeiten Sie gerade und woran arbeiten Sie in den nächsten Jahren? Also was für Projekte stehen an und wo werden Sie ausstellen?
Ich bin ja gerade von einem Projekt zurückgekommen. Da war ich eingeladen und da bin ich noch jetzt beschäftigt damit, mit dem Erlebnis, mit diesen Gesprächen, die wir hatten und mit den jungen Frauen und wie heutzutage auch Künstlerinnen leben, wie schwierig das ist mit diesen ganzen Projekten. Also wirklich, da denke ich, wir hatten es eigentlich, ich jedenfalls hatte es doch leichter. Obwohl dann denke ich, wie ich hier mit meinen Plastiken im Sommer gehangen habe, dann finde ich wieder, ich hatte es nicht leichter. Aber in einer anderen Beziehung hatte ich es eben doch leichter. Ich wusste, wofür ich es machte, weil ich wollte damals meine Kunst im öffentlichen Raum, ich wollte für die Menschen was machen. Ich mache Kunst, was eigentlich überhaupt kein Mensch braucht. Naja, im spirituellen Sinne natürlich wird sie gebraucht, aber praktisch gedacht, ich habe mich dem Praktischen entzogen. Aber viele, viele arbeiten für mich. Ich esse, ich trinke, ich wohne, ich habe Strom, ich habe ein Auto, das fährt. Viele, viele arbeiten für mich. Und das war mir eigentlich schon zu DDR-Zeiten klar. Und ich fand es gut, doch wenigstens was zurückzugeben, zum Beispiel ein paar Figuren, die viele sehen können und die was Heiteres haben. Also man guckt sie an und findet und lächelt vielleicht oder so. Oder finde es skurril oder finde es. Mir war der Gedanke, und das geht mir jetzt auch noch so, mit der Elitekunst und die Preise gehen immer höher. Und dann hat es einer in seiner Privatsammlung und freut sich dran. Also, ja, Kunst für den öffentlichen Raum ist schon was sehr Sinnvolles.
Also als Essenz quasi für Sie, dass die Sichtbarkeit der Arbeit nicht nur so quasi eine persönliche Errungenschaft ist, sondern das ist ein Geschenk im Prinzip an die Gemeinschaft.
So ein bisschen was ich dann zurückgeben konnte. Jetzt mache ich ja keine mehr. Jetzt male ich Bilder und mit den Bildern, eigentlich habe ich nicht, die Bilder habe ich eigentlich immer für mich selber gemalt. Und das mache ich auch jetzt noch, zu meiner eigenen Freude und weil es meine Sprache ist.
Es ist vielleicht ein schöner Moment, um aufzuhören mit dem Gespräch. Also Kunst als Geschenk einerseits an die Öffentlichkeit durch diese öffentliche Präsenz, aber letzten Endes auch für sich zu malen, ne? Dass man sich selbst entdeckt.
Ja, ich male, habe immer die Bilder für mich selber gemalt. Das ist schon richtig, das muss ich zugeben. Aber ich habe schon oft eine Rückmeldung gehört, dass meine Bilder andere Leute zu Seiten in ihnen, in ihrer Seele zum Klingen bringt oder sehr oft Gedanken bringt, die sie einfach sonst nicht hätten. Das ist ja auch ein Gewinn.
Und diese Gedankenanstoß wünschen wir dann auch den Hörern in diesem Fall. Und Ihrer Stimme, Alex, vielen Dank für das Gespräch.
Das war ein sehr professionelles Schlusswort. Ja.